Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Mittwoch. Aus dem sonnigen Warschau begrüßt Sie Joachim Czicierski. Dzień dobry. In Georgien dauern die Proteste an. Trotz des massiven Unmuts in der Bevölkerung wurde jedoch ein neuer Präsident gewählt. Der ehemalige Fußballer Michael Kavelaschwili. Er wurde von der rechtspopulistischen und russlandnahen Regierungspartei Georgischer Traum nominiert. Erstmals wurde der Staatsoberhaupt nicht direkt gewählt, sondern von einem Wahlgremium aus Abgeordneten bestimmt. Die Verfassung war 2017 vom Georgischen Traum entsprechend geändert worden. Die Opposition hat bereits angekündigt, die Wahl nicht anzuerkennen.
Georgien war ungefähr 200 Jahre von Mächtigen in Moskau besetzt. Das ging los mit dem Zarenreich unter Katharina. Dann gab es eine kurze Unabhängigkeit nach der Revolution und 1921 wurde Georgien Teil der Sowjetunion. Das ist traumatisch hier.
Über die aktuelle Situation in Georgien sprechen wir mit dem Journalisten Thomas Franke. Außerdem geht es um verschärfte Migrationsmaßnahmen und EU-weite Grenzkontrollen. Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Polens Premierminister Donald Tusk traf sich am Dienstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky in Lviv. Beide Politiker bezeichneten das Treffen als produktiv. Insbesondere bei den Exhumierungen seien deutliche Fortschritte erzielt worden, sagte Zelensky. Der ukrainische Präsident betonte ebenfalls, dass eine starke gemeinsame Haltung aller Partner in Europa notwendig sei, um eine dauerhafte Lösung für den Konflikt zu erreichen. Zudem dankte er Polen für die bereits geleistete Unterstützung. Donald Tusk ging ebenfalls auf die historischen Themen ein und bestätigte die deutlichen Fortschritte bei den Exhumierungen. Polen warte auf eine endgültige Entscheidung zur Exhumierung, zeige aber Verständnis für die schwierige Situation, sagte Tusk. Die Geschichte war nie einfach, aber sie wird uns nicht spalten, so der Pole. Er bedankte sich bei der Ukraine für ihre Bereitschaft, sowohl ihr eigenes Land als auch Polen und Europa zu verteidigen und betonte, dass der Kampf gegen Russland ein Teil des großen zivilisatorischen Kampfes sei. Tusk kündigte zudem an, dass Zelensky im Januar 2025 zu einem Besuch nach Polen kommen werde, um an den Feierlichkeiten zum polnischen Vorsitz im Rat der EU teilzunehmen. Polen drängt auf ein Ende der Grenzkontrollen zu Deutschland. Doch vor den Wahlen in der Bundesrepublik sei dies nicht zu erwarten, sagte Polens stellvertretender Innenminister Maciej Duszczyk der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Nach den Wahlen sollen jedoch sofort Gespräche darüber aufgenommen werden, wie beide Staaten ohne diese Kontrollen sicher bleiben können, betonte Duszczyk. Er äußerte sich zudem zu Berichten, wonach Deutschland bis zu 40.000 Migranten nach Polen zurückschickt. Könnte. Das ist völliger Unsinn, sagte er. In diesem Jahr seien etwa 600 Personen, die illegal nach Deutschland eingereist waren, an Polen zurückgeführt worden. 30% weniger als im Vorjahr. Die Zahl von 40.000 ist kompletter Fake News, so der Politiker. Die Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze waren zuletzt im Zuge verstärkter Migrationsbewegungen wieder eingeführt worden. Der polnische Generalstaatsanwalt hat einen Antrag auf einen europäischen Haftbefehl gegen den ehemaligen Vizejustizminister beim Gericht eingereicht. Zudem wurde das nationale Interpol-Büro gebeten, eine sogenannte Red Notice gegen Marcin Romanowski auszustellen. In der vergangenen Woche hatte ein Warschauer Gericht eine dreimonatige Untersuchungshaft für Romanowski angeordnet. Der PiS-Abgeordnete war nicht zur Gerichtsanhörung erschienen. Romanowski war 2024 unter Verdacht geraten, Mittel aus dem Justizfonds zweckwidrig verwendet zu haben. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Zu Beginn der Parlamentssitzung am Mittwoch gedachten die Abgeordneten mit einer Schweigeminute der Opfer der Ereignisse von Dezember 1970 und 1981. Die Täter dieser kommunistischen Verbrechen wurden nie zur Verantwortung gezogen. Ich bitte das Hohe Haus, ihrer mit einer Schweigeminute zu gedenken, sagte der Abgeordnete Kazimierz Smoliński. Smolinski erinnerte daran, dass der Sejm vor 22 Jahren eine Resolution verabschiedet habe, die den 13. Dezember zum Gedenktag für die Opfer des Kriegsrechts erklärte. In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1981 verhängte die kommunistische Regierung in Polen das Kriegsrecht. Auf den Straßen patrouillierten Polizei und Militär, die Zensur von Post- und Telefonkommunikation wurde eingeführt, zentrale Institutionen und Betriebe wurden militarisiert, die unabhängige Gewerkschaft Solidarność sowie andere Organisationen wurden aufgelöst. Von den fast 200 streikenden Betrieben im Dezember 1981 wurden 40 gewaltsam niedergeschlagen. Am tragischsten verlief der Einsatz in der Kohlegrube Wujek, wo die Einheit Sommer das Feuer eröffnete. 9 Bergarbeiter wurden getötet. Insgesamt starben während des Kriegsrechts etwa 100 Menschen und mehr als 10.000 wurden verhaftet oder interniert. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit der Presseschau. Neue Vorschriften für Ausländer, darunter die von Premierminister Donald Tusk angekündigte vorübergehende Aussetzung des Asylrechts, sollen bereits im März kommenden Jahres in Kraft treten. Wie die Rzeczpospolita am Mittwoch berichtet, zeigen Statistiken der letzten 3 Jahre, dass der Druck auf die polnische Grenze aus Belarus im Frühjahr beginnt und bis Oktober anhält. Trotz tausender Grenzbeamter, verstärkter Absperrungen und Überwachung sowie der eingeführten Pufferzone bleibt die Zahl der illegalen Grenzübertritte nach Polen hoch. Bis November dieses Jahres habe es fast 30.000 Versuche gegeben. Der neue Gesetzentwurf sieht Maßnahmen zur Abschreckung vor. Dazu gehört die von Premierminister Tusk angekündigte vorübergehende Aussetzung des Asylrechts bei einer ernsten und realen Bedrohung der Sicherheit des Staates oder der Gesellschaft. Diese Maßnahme soll auf Antrag des Innenministers zusätzlich für 60 Tage gelten und unbegrenzt verlängert werden können. Ausländern, die eine Gefahr für die Staatssicherheit darstellen oder wegen besonders schwerer Straftaten rechtskräftig verurteilt wurden, soll der Flüchtlingsstatus entzogen werden können. Dies betreffe vor allem Migranten, die in Gruppen Grenzbeamte angreifen oder die Grenzsperren und Überwachungskameras zerstören. Die neuen Regeln seien jedoch umstritten, da sie mit der verfassungsrechtlichen Garantie des Rechts auf Asyl sowie den Vorgaben der Genfer Konvention in Konflikt stehen könnten. Wie die Zeitung weiter schreibt, soll das Gesetz nach dem Vorbild Finnlands durch den Begriff der Instrumentalisierung der Migration gerechtfertigt werden, der eigens in den Gesetzentwurf aufgenommen werden soll. Eine Ausnahme soll für Personen gelten, die direkt aus einem Gebiet einreisen, in dem ihr Leben oder ihre Freiheit in Gefahr waren. Diese müssten jedoch glaubhafte Gründe für ihre illegale Einreise nach Polen vorbringen. Für besonders schutzbedürftige Gruppen wie Alleinreisende, Minderjährige und schwangere Frauen sind ebenfalls Ausnahmen während der Aussetzung des Asylrechts vorgesehen. In der Begründung der Gesetzesänderung gibt das Innenministerium zu, dass das bisherige Asylrecht bewusst ausgenutzt werde. Ausländer wüssten, dass sie bei einer illegalen Einreise nach Europa in der Regel dennoch bleiben könnten, so die Zeitung abschließend. Der EU-Gipfel am Donnerstag wird der letzte vor Beginn der polnischen EU-Ratspräsidentschaft sein. Der Schwerpunkt wird voraussichtlich auf der Sicherheit liegen und die Union auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten. Ein zentrales Thema wird auch die Ukraine sein, zu der Polen scheinbar korrekte Beziehungen pflegt, schreiben Zbigniew Parafianowicz und Michał Potocki für Dziennik Gazeta Prawna. Das Ende des Jahres und die bevorstehende polnische Ratspräsidentschaft könnten eine Beschleunigung der Sicherheitspolitik gegenüber der Ukraine bringen. Am Montag nahm die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas an ihrem ersten Treffen mit den Außenministern aller EU-Mitgliedstaaten teil. Wie berichtet wird, betrachtet die Estin die ukrainischen Angelegenheiten als eine Priorität. NATO-Chef Mark Rutte wird heute Gespräche mit Vertretern von Ländern führen, die an möglichen Szenarien für das Kriegsende in der Ukraine interessiert sind, darunter auch mit Polens Präsident Andrzej Duda. Heute findet in Brüssel gleichzeitig das letzte Gipfeltreffen der Europäischen Union in diesem Jahr statt, zu dem auch Ministerpräsident Donald Tusk fliegen wird. Auch Volodymyr Zelensky soll daran teilnehmen, entweder persönlich oder online. Des Weiteren beziehen sich die Autoren auf den gestrigen Austausch zwischen dem ukrainischen Präsidenten und dem polnischen Premierminister in der Ukraine. Das Treffen musste mehrere Wochen vorbereitet werden. Der Kompromiss beider Seiten war das Gespräch vom Dienstag in Lviv. Inoffiziell sei jedoch bekannt, dass Polen und die Ukraine trotz ihrer gegenseitigen freundlichen Worte immer noch eine ganze Liste von Beschwerden gegeneinander hätten. Geht es nach Parafianowitsch und Potocki, wäre eine echte Chance für die Verbesserung der Beziehungen die Umsetzung der Deklaration des ukrainischen Außenministers. Dieser habe kürzlich zugestimmt, die Suche nach den Opfern historischer Katastrophen einschließlich des Massakers in Wolynien zuzulassen. Eine Quelle in der ukrainischen Regierung soll die Aufrichtigkeit dieser Absichten versichern. Von polnischer Seite heißt es jedoch, dass echter Fortschritt erst möglich sein werde, wenn Kiew endlich die tatsächliche Erlaubnis für die Suche erteile. Und soweit die Presseschau. Den Pressespiegel finden Sie auch auf unserer Internetseite. Zeit für ein bisschen Musik. Sie hören die Band Emade mit dem Lied Niemoc. Wir sind gleich wieder zurück.
Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch na Tursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie. A w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci. Są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność.
Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot niebo sną. Zadzieramy głowy, aż nie czujemy ciemki rąk. Drętwieją szyje nam,
jak plecy Boga.
Drętwieją szyje nam.
I zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny, ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych. Keca albo chociaż Twój Weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę. Serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze. Jak błyskawice na czarnym niebie, wpychaliśmy tłustą pizzę na grubym cieście i rozgazowaną kolę zamiast rozgotowanego makaronu z truskawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy
patrzymy
niemoc.
Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot niebo tną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją szyje.
Jak
przez
Boga.
Drętwieją szyje nam.
Twarze z trądzikiem, ogromne grdyki. W szkole do wyboru niemiecki albo rosyjski. Słuchaliśmy rapu, dźwigaliśmy hantle. Chcieliśmy toczyć boje z niesprawiedliwym światem. Porządkować świat za pomocą słów, języka, który szeleści. Poddajemy się sile ciężkości, pierwsze fascynacje, pierwsze miłości. Granie w butelkę, granie na zwłokę, wahania. Przeżywamy olśnienia w przygaszonym świetle. Już wiemy, czym jest ciało, już wiemy, czym jest pragnienie. Jeden z nas przegrał wojnę z nałogiem. Drugi nawrócił się, stracił życie w klasztorze. Co się stało, do dziś nie wiem. Religia to nie moje hobby. Wolałem siedzieć na górce, obserwować startujące samoloty. Niemoc. Ciemność. Jak plecy Boga. Niemoc.
Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot niebo tną. Zadzieramy głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją szyje nam.
Seit Wochen wird in Georgien gegen manipulierte Präsidentschaftswahlen protestiert. Vor Ort in Tiflis ist Journalist und Autor Thomas Franke. Warum fürchtet der Kreml eigentlich das kleine Georgien und was hat das mit der georgischen Hymne zu tun? Darüber sprach mit Thomas Franke Adam Denisot.
Mein Gast ist heute Thomas Franke, Hörfunkjournalist, Autor des Buches Putins Gift. Guten Tag.
Guten Tag. Schön, dass Sie... Vielen Dank für die Einladung.
Und schön, dass es geklappt hat. Ich weiß, dass jetzt sehr viel los ist bei Ihnen. Darüber haben wir auch im Vorfeld der Aufnahme kurz gesprochen. Sie sind gerade in Tiflis, wo der neu gewählte Präsident Michail Kaavelashvili und die Regierungspartei Georgischer Traum für viele proeuropäische Georgierinnen und Georgier ein Signal einer weiteren erneuten Annäherung an Russland darstellen. Sie haben schon viele, das entnehme ich Ihrem Buch, Demonstrationen vor dem Parlament auf dem Rusta-Veli-Boulevard miterlebt. Wir wissen natürlich nicht, wie sich die Lage in den nächsten Tagen entwickeln wird. Die Situation ändert sich dynamisch. Aber wie empfinden Sie die Stimmung und die Entschlossenheit der Demonstranten jetzt?
Ja, die haben ein bisschen die Taktik geändert. Also und dementsprechend ist es jetzt hier die letzten Tage. Wir reden heute, glaube ich, am 17. Dezember nicht zu Zusammenstößen gekommen. Die Kritiker, die Regierungskritiker sind jetzt in kleinen Gruppen, in Berufsgruppen unterwegs, vernetzen sich über Facebook-Gruppen, ziehen tagüber durch die Stadt. Gestern zum Beispiel waren das Großeltern zum Beispiel, die mit Plakaten rumgelaufen sind, ich will niemals Babuschka genannt werden oder meine Enkel sollen nicht in Russland leben. Ärzte waren gestern unterwegs, Filmschaffende sind nahezu jeden Tag unterwegs und die legen jetzt dezentral Kreuzungen lahm, was die Polizei ein bisschen überfordert. Dazu kommt, dass die Leute, also dass die, ich mag die gar nicht Sicherheitskräfte nennen, diese Leute, weil die eher für die Unsicherheit auf den Straßen verantwortlich sind hier. Die sind auch ein bisschen ermüdet. Ich meine, es sind 19 Tage des Protests gestern gewesen. Das ist verdammt viel. Und die Georgier haben das ja schon oft durchgehalten. Und das sieht so aus. Weil ich kenne auch viele Georgier, die, wenn jetzt zum Beispiel Irakli Kobachidze sagt, das ist der Premierminister hier, die Sanktionen, die die EU verhängt hat, sei ein weiterer Schritt gegen Georgien. Die sagen, sie fühlen sich davon schlicht und einfach beleidigt, von dieser Art von Dummheit. Ja, Kobachidze hat vor ein paar Tagen oder Wochen mal versucht, in einer Pressekonferenz den Begriff liberaler Faschismus zu definieren. Das ist äußerst ansehenswert, wie der rumeiert. Das macht er auf Deutsch. Kobachidze ist ein in Deutschland promovierter Jurist, was die Sache, glaube ich, nicht besser macht und wir ein bisschen uns fragen müssen in Deutschland, ob unsere Juristenausbildung noch stimmt, wenn Leute sowas machen, die Volljuristen in Deutschland sind, ja, und dann noch promoviert.
In Ihrem Buch heißt es unter anderem, Georgien war für die Mächtigen in Moskau immer gefährlich. Ich nehme an, ein Teil der Hörer wird es wissen, aber ein Teil auch nicht. Was genau macht dieses knapp 4 Millionen Einwohner zählende Land, das sich nach Europa sehnt, zu einer Bedrohung für den russischen Bären, der etwa 144 Millionen Bürger zählt?
Nein, das ist deren Überzeugung. Also die georgische Hymne hat 28 Wörter. 3 davon sind Tavisupleba. Tavisupleba heißt Freiheit. Es war auch, glaube ich, das erste Wort, was ich auf Georgisch konnte. Und das sagt total viel. Georgien war ungefähr 200 Jahre von Mächtigen in Moskau besetzt. Das ging los mit dem Zarenreich unter Katharina. Dann gab es eine kurze Unabhängigkeit nach der Revolution und 1921 wurde Georgien Teil der Sowjetunion. Das ist traumatisch hier. Es gibt mehrere traumatische Ereignisse, die darauf folgten. Natürlich den großen Terror Ende der 30er. Aber es gab zum Beispiel 1958 hier ein Massaker, was im Westen weitgehend unbekannt ist und ich glaube auch in Teilen des damaligen Ostblocks weitgehend unbeteiligt ist. Da ging es um Stalin-Denkmal, was abgebaut wurde nach Khrushchevs Geheimrede, in der er mit Stalin aufgeräumt hat, so ein bisschen zumindest, würde ich sagen. Und diese Rede war ja eine Geheimrede. Und plötzlich wurde hier das Stalin-Denkmal abgebaut und da Stalin Georgier war, sahen die Georgier das natürlich sofort erstmal persönlich. Waren ja auch alle noch relativ gehirn gewaschen aus der Zeit des Stalinismus und das mit den Verbrechen war zwar irgendwie bekannt, aber es war halt eine komplett andere Zeit, andere Mentalität. Und nach ein paar Tagen Demonstrationen schlug das um und die Georgier forderten sofort ihre Freiheit. Daraufhin wurden Demonstranten mit Maschinenpistolen erschossen. Die haben direkt in die Menge gefeuert. Dann gab es 1978 eine Verfassungsänderung. Da ging es darum, die Sprachen der Sowjetrepubliken zu schwächen. Da haben die Georgier erfolgreich durchgesetzt, dass das mit ihrer Sprache Georgisch nicht passiert. Georgisch ist eine sehr alte Sprache, eigene Schrift, nicht verwandt mit irgendwas bei uns, schon gar nicht mit Russisch. Und dann gab es ein wirklich legendäres, also für die Georgier sehr, sehr wichtiges Massaker im April 1989 vor dem Parlament. Da sind 21 Menschen von Spezialkräften mit Giftgas und Klappspaten umgebracht worden. Das war eine Demonstration für georgische Unabhängigkeit. Wir erinnern uns, 1989 waren große Demos weltweit in realsozialistisch regierten Diktaturen, China dann im Sommer. Und Georgier bezeichnen dieses Stück Bürgersteig auf dem Rustaveli Boulevard vor dem Parlament gern als die wichtigsten 13 Meter Georgiens. Und da sind auch heute in den Gehwegplatten sind Markierungen, wo die Toten lagen. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, die Georgier sind immer gegen russische Besatzung, immer gegen russische Dominanz aufgetreten. Und ganz stabil auch mit einer Umfrage vom Eurobarometer Anfang Dezember. 80% der Georgier sehen ihre Zukunft, ihre Sicherheit in der EU und der NATO. Und wenn die Regierung jetzt mit dieser Art von Propaganda um die Ecke kommt, mit der sie zurzeit hier unterwegs ist, dann wissen sehr, sehr viele, dass da irgendwas nicht dran stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mehrheit das entschlüsseln kann, weil wir wissen nicht, was in den Provinzen läuft. Aber 1,5 Millionen Georgier von im Land wahrscheinlich zurzeit 3 Millionen, die hier sind, die anderen sind im Ausland, leben in Tiflis und haben Zugang zu anständiger Information. Es sind sehr viele junge Leute auf der Straße, die ganz klar auch kein Russisch mehr sprechen, die mit diesem ganzen Quatsch überhaupt nichts anfangen können. Die wollen unabhängig sein, die wollen den Anschluss an den Westen, die wollen in die EU, die wollen Freiheit, die wollen ihre Meinung sagen, die wollen auch natürlich soziale Sicherheit, was der georgische Traum, die Regierungspartei in den letzten 12 Jahren hier nicht hergestellt hat. Das heißt, die Profite, der Aufschwung Georgiens, der auch stattgefunden hat, der landet nicht bei der Bevölkerung. Und das ist auch schon vielen klar geworden.
Und Russland fürchtet natürlich einen Präzedenzfall, besonders da Georgien so klein ist, wenn es schafft, sich aus der Einflusssphäre Russlands in die EU zu exportieren sozusagen, dann wäre das ein gefährlicher Präzedenzfall auch für andere kleine Völker, die versuchen könnten, ihre Unabhängigkeit zu erlangen.
Ja, verstehe ich das richtig? Die Mächtigen in Moskau haben gehörig Angst vor mündigen Bürgern, die ihre Angst verlieren. Weil wovor haben Verbrecher und Diktatoren mehr Angst als davor, dass man keine Angst vor ihnen hat? Davon leben die, ne? Und das ist das gleiche Prinzip, ob wir es mit Diktaturen zu tun haben, wie die jetzt gestürzte Diktatur von Assad, ob wir es mit Mafia-Geheimdienstregimen zu tun haben, wie der aktuellen Regierung in Russland oder auch der 'Ndrangheta in Sizilien. Wenn die Angst weg ist, ist die Macht weg. Und Putin ist paranoid demgegenüber. Und dann solche Gesellschaften wie die ukrainische 2004, 2014, zwei große Demokratie- und Freiheitsbewegungen, ja, und das innerhalb von 10 Jahren zweimal, was eine echte Leistung ist. Normal dauert das 2 Generationen mindestens, bis sowas wieder aufblüht. Und auch Georgien, was von vielen Russen ja als so eine Art Datscha betrachtet wird, so das Land, in dem es gutes Wetter, Gemüse und Gesang gibt. Das ist natürlich, das hat zu viel Ausstrahlung auf die russische Gesellschaft. Und wir haben ja gesehen 2012, wie brutal und auch danach, wie brutal die Mächtigen in Moskau Russland umgebaut haben und aus einer nicht funktionierenden Demokratie zu einer Mafia-Geheimdienstdiktatur gemacht haben. Ja.
Welche Rolle spielt denn Russland für die aktuellen Unruhen in Georgien? Es passt ja immer seine Strategien an das jeweilige Land an, an die Spaltungen, die sowieso auf natürliche Weise gewissermaßen dort vorkommen. Wer wird in diesem Fall gegen wen ausgespielt?
Das ist schwierig zu sagen zurzeit, wie groß der Einfluss Russlands wirklich ist. Also ich habe auch mal recherchiert mit Diplomaten und Leuten, die Zugang zu Geheimdienstinformationen haben. Und da kam auch nicht viel. Ich weiß jetzt nicht, ob die nichts wissen oder ob die nichts gesagt haben oder keine Hinweise gegeben haben. Aber der russische Einfluss ist massiv zu spüren. Also mit der Teilmobilmachung im September 2022 in Russland sind eine unbestimmte Zahl von Russen über die Grenze nach Georgien gegangen. Und viele von denen sind weitergezogen, dann über die Türkei nach Westeuropa oder wo auch immer hin in die Welt. Aber es sind auch viele geblieben und auch keiner weiß, wie viel das sind. Die haben mehr Geld, die sind reicher häufig. Die haben Immobilien gekauft, was sie dürfen. Und das hat die Preise in die Höhe getrieben. Die Kaffeepreise, die Lebensmittelpreise sind gestiegen, teilweise unerschwinglich für Georgier. Dann kommt dazu, es weiß keiner, wie viel Spezialkräfte darunter sind. Wir wissen, dass die russischen Einheiten Wimpel und Alpha durchaus Killerkommandos beschäftigen. Und hier gibt es sehr, sehr viele Menschen, die Russen, die als IT-Manager, Künstler, Studenten, was auch immer hier sind. Und niemand weiß, ob da Spezialkräfte drunter sind, die einfach darauf warten, im richtigen Moment die Lage zu eskalieren oder nicht. Also das Prinzip der russischen Einflussnahme zurzeit auf Demokratien wie bei uns, aber auch hier in Georgien, ist natürlich das Vertrauen in Institutionen zu unterwandern und für Destabilisierung der Bevölkerung zu sorgen. Das ist das, was während des Kalten Kriegs im Westen als Zersetzung bezeichnet wurde. Also wir haben es hier mit Zersetzungsmaßnahmen zu tun, von denen wir aber noch nicht genau wissen, wer wie dahinter steckt. Und ob es da so, ich glaube nicht, dass es da so einen Generalplan gibt. Da ist viel Zufall und dann wird es genutzt. Das kann man in den letzten, würde ich sagen, 10, 12 Jahren russischer Politik gut erkennen, wie dann Zersetzung angewandt wird, an welchen Stellen. Und ich glaube, das ist der Punkt, der hier zurzeit noch läuft. Und wir wissen aber auch nicht, was passiert, wenn die Demonstranten nicht gehen. Natürlich wissen wir das nicht, weil wir haben ja keine Kristallkugel. Ne? Ich möchte auch gar keine haben, glaube ich.
Eine längere Fassung des Gesprächs mit Thomas Franke finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Das war ja schon für heute aus Warschau. Machen Sie es gut und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Czyczerski. Do usłyszenia. Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.